Seit Jahrzehnten andauernde Konflikte. Dazu Naturkatastrophen wie Erdbeben und Dürren und der Machtwechsel der Taliban 2021. Afghanistan und seine Bevölkerung haben in den vergangenen Jahren und Monaten multiple Krisen erlebt. Ökologische, politische, wirtschaftliche. Das hat zur Folge, dass heute knapp 29 der 43 Millionen Menschen im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Das schreibt das United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Und rund 6 Millionen der AfghanInnen sind akut von Hunger bedroht. Afghanistan sei damit auch 2023 das Land mit einer der größten humanitären Krisen weltweit. Und obwohl Deutschland seit vielen Jahren in die humanitäre Hilfe Afghanistans investiert, sind die finanziellen Mittel für das Land 2023 gekürzt worden. Was es braucht, sind also umfassende Hilfsangebote und das schnell. Aber wie genau müssen die aussehen? Wie kann den Menschen vor Ort am effektivsten geholfen werden? Was sind die Herausforderungen dabei und was können wir von Deutschland aus unternehmen, um die Menschen vor Ort zu unterstützen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen versuchen wir in dieser Folge von Was tun zu finden, dem Podcast für mehr Engagement. Mein Name ist Anna und mein Kollege Felix hat unsere Fragen an Corinna Pfitzner gestellt. Das Interview hören Sie im Laufe der Folge. Corinna Pfitzner ist Geschäftsführerin von International Rescue Committee Deutschland, kurz IRC. IRC ist eine humanitäre Hilfsorganisation, die schon seit 1988 in Afghanistan tätig ist. Mit Programmen im Bereich Klimawandel, Mangelernährung, Frauen und Mädchen, Bildung und mit tausenden Mitarbeitenden.
IRC working tirelessly in the grounds for many years in order to provide response for those in need.
Das ist Abdul Khalik Siddiqui.
I am responsible for IRC communication in the grounds.
Abdul ist unter anderem zuständig für die Kommunikation von IRC vor Ort und versorgt die Organisation auch auf globaler Ebene mit Infos und Updates über die Situation in Afghanistan.
Was wir sehen, ist, dass sich diese Krise vor allem zu einer noch viel schlimmeren humanitären Krise entwickelt. Etwa 2/3 der afghanischen Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist eine Katastrophe. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die internationale Gemeinschaft den Menschen in Afghanistan beisteht und ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Zum Beispiel beim Fluss der Finanzmittel. Insbesondere in der aktuellen Situation, in der Afghanistan mit so vielen Krisen konfrontiert ist.
Erst kürzlich wurden Teile des Landes von einer weiteren Krise erschüttert. Am 7. Oktober 2023 gab es ein starkes Erdbeben, westlich von Herat. Das ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Und die Folgen dieses Erdbebens waren und sind verheerend, erklärt Siddiqui.
Ich war letzte Woche in der Provinz Herat und wurde Zeuge, wie Tausende von Menschen ihr Hab und Gut verloren haben. Tausende von Menschen haben ihre Liebsten verloren, ihre Söhne, ihre Töchter. Das ist wirklich eine verheerende Situation. Und wir rufen die internationale Gemeinschaft immer wieder auf, sich mit den Menschen in Afghanistan zu solidarisieren. Die Bedürfnisse sind enorm groß. Wir müssen Leben retten. Wir müssen mit den Kindern arbeiten. Wir müssen mit den Frauen zusammenarbeiten. Millionen von Menschen leben in ländlichen Gebieten und haben nicht einmal Zugang zu den grundlegendsten hygienischen Einrichtungen, zu sauberem Wasser oder zur medizinischen Grundversorgung.
Naturkatastrophen wie das Erdbeben häufen sich als Folge der Klimakrise. Schon jetzt und in Zukunft noch stärker, schätzt Abdul. Immer wieder kommt es bereits heute auch zu starken Dürren oder Sturzfluten.
Die Dürrekatastrophen schaden der Lebensgrundlage der Menschen. Die meisten Menschen in Afghanistan, vor allem in den ländlichen Gebieten, leben von der Landwirtschaft. Und das wird für sie eine große Belastung.
Angemessene Hilfe zu gewährleisten, sei unter diesen Bedingungen eine immense Herausforderung, erklärt Abdul weiter.
Unterkünfte sind sehr wichtig und werden von den Gemeinden vorrangig benötigt. Dann natürlich der Zugang zu sauberem Wasser. Die meisten Menschen haben ihre Lebensgrundlage und ihre Einkommensquelle verloren. Bargeldhilfen sind also sehr wichtig, damit sie ihre Grundbedürfnisse abdecken können.
Die Hilfskräfte vor Ort kümmern sich außerdem um Nahrung, um ärztliche Versorgung, psychosoziale Unterstützung oder Hygienekits. IRC hilft Gemeinden auch bei eigenen Entwicklungsprojekten. schafft Lernräume oder organisiert Programme, die die Resilienz der Menschen stärken sollen.
Es ist nicht einfach, als humanitärer Helfer zu arbeiten. Vor allem in einem Land, in dem 2/3 der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Man sieht Millionen von Kindern, deren grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt werden können. Man sieht Tausende von Familien, die nicht genug zu essen haben. Tatsächlich wissen etwa 15 Millionen Menschen in Afghanistan nicht, woher sie ihre Hauptmahlzeit bekommen sollen. Das ist verheerend. Aber wenn man etwas für das Leben der Gemeinschaft tun kann, dann macht uns das sehr glücklich. Und auch deshalb rufen wir die internationale Gemeinschaft auf, Unterstützung zu leisten. Eure Unterstützung wurde nie dringender gebraucht.
Auch Corinna Pfitzner, Geschäftsführerin von IRC Deutschland, war bis vor kurzem in Afghanistan vor Ort. Meinem Kollegen Felix Jung erklärt sie im Interview, wie sich die Organisation übergreifend einsetzt, besonders Mädchen und Frauen unterstützt und wie auch Menschen von Deutschland aus einen Unterschied machen können.
Herzlich willkommen, Corinna. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Corinna, du bist letzte Woche selber in Afghanistan gewesen, hast die Situation also persönlich und vor Ort erlebt. Was war dein Eindruck?
Genau, wir kennen ja alle die Situation in Afghanistan von dem Machtwechsel vor 2 Jahren aus den verschiedenen Zeitungsartikeln, aus den Nachrichten. Und für mich war es in gewisser Weise fast ein bisschen surreal, an all den Kulissen zu sein und alles sehen zu können. Und zu sehen, dass die Situation tatsächlich so ist, wie sie beschrieben wird und wie man hört. Also wirklich, ja, die Grundsituation ist sehr bedrückend und alles andere zu sagen, wäre falsch. Das ist eine wahnsinnige Armut. Man sieht, dass die Situation für Frauen wirklich herausfordernd ist. Und trotz allem war ich sehr beeindruckt, dass das Leben trotzdem weitergeht und dass in gewisser Weise so eine fast eine Resilienz zu spüren war. Und ich glaube auch ganz einen großen Teil wegen der Zivilgesellschaft, das sind sowohl lokale Organisationen, aber auch internationale Hilfsorganisationen, die vor Ort sind und es geschafft haben, in den letzten 2 Jahren wirklich einen Handlungsspielraum zu eröffnen und aufrechtzuerhalten, der es ermöglicht, trotz der herausfordernden Situation die Menschen und die Zivilgesellschaft zu erreichen mit ihrer Hilfe.
Man hört ja derzeit immer wieder von neuen Krisen, die in Afghanistan entstehen. In dieser ohnehin sehr informationsübersättigten Welt ist es da manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Welche Krisen sind denn derzeit die relevantesten in Afghanistan?
Genau, also die vielen Krisen sind tatsächlich eine große Herausforderung. Und ich habe ein Land gesehen, das wirklich in so eine strukturelle, chronische Armut abzurutschen droht, die sich nicht mehr ausschließlich mit diesen 3 Jahrzehnten Kriegshandlungen oder Krisenhandlungen begründen lässt. Und einfach nur ein paar Zahlen, um die Situation zu beschreiben. Afghanistan ist das Land mit der höchsten Bevölkerungsanzahl, die auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. Und es sind fast 29,2 Millionen Menschen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und davon sind 6 Millionen Menschen dringlichst auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und die Zahl hat sich seit 2021 verdreifacht, nur um die Situation zu beschreiben. Und wenn es jetzt darum geht, sich anzugucken, was sind eigentlich die Ursachen für diese Krisen? Die eine große Ursache ist die Wirtschaftskrise, dass Haushalte teilweise gar kein Einkommen haben, um sich überhaupt grundlegend Essen zu leisten. Und die Wirtschaftskrise ist auch durch die internationalen Sanktionen verursacht worden. Der zweite Punkt ist der Klimawandel. Afghanistan ist ein Land, das am schlimmsten vom Klimawandel betroffen ist. Und in einem Land, das zum großen Teil von Landwirtschaft abhängig ist, in dem über 71% der Menschen nicht in den Städten wohnen, sondern auf dem Land, ist es wirklich zu spüren, dass das auch in Zukunft eine größere Relevanz haben wird. Und das sind jetzt so 2 große Krisen, die wir sehen. Und das sind auch nicht isoliert zu betrachten, sondern in gewisser Weise bedingen die sich gegenseitig. Und hinzu kommt, dass es einen politischen Kontext gibt, wo es keine von internationalen Gemeinschaften anerkannten Regierungen gibt und auch nicht ins internationale System integrierte Regierungen. Es sind die sogenannten de facto Autoritäten, die gerade dort herrschen. Und der dritte Punkt ist, es gibt quasi keine vorhandene Infrastruktur, weil weite Teile des Landes bis vor kurzem gar nicht zugänglich waren, eben aufgrund der Sicherheitslage. Das heißt, dass jetzt langsam Teile vom Land zugänglich werden, in denen es bisher kaum Gesundheitsversorgung gab, kaum Bildungsangebote und man wirklich nicht weiß, wo man anfangen soll, weil alles neu aufgebaut und entwickelt werden muss.
Dazu eine kurze Erklärung. Corinna Pfitzner und IRC sprechen in Bezug auf die Taliban von de facto Autoritäten. Der Grund hierfür: kein Land der internationalen Gemeinschaft hat die Taliban als Regierung offiziell anerkannt. Mit dem Begriff soll genau das verdeutlicht werden. Als du in den letzten Tagen in Afghanistan warst, hast du ja auch verschiedene lokale Organisationen besucht, die von und für Frauen geführt werden. Denn leider sind Frauen und Mädchen von den humanitären Krisen meist stärker betroffen und brauchen auch dementsprechend stärkere Unterstützung. Kannst du uns einen Einblick geben, was du dort erlebt hast?
Also grundsätzlich war es wirklich beeindruckend, im Raum zu sitzen mit Frauen, die afghanische Nichtregierungs-, also lokale Organisationen leiten und mit einem Selbstbewusstsein und mit einer Kraft gesprochen haben, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Und was sie ganz klar geschildert haben, sind die großen Herausforderungen, die sie sehen. Also zum einen wissen wir alle, dass Frauen und Mädchen in Krisenregionen stärker betroffen sind als Männer. Und in Afghanistan ist es nochmal ganz besonders schwierig, der Kontext, weil Frauen ganz besonders von Einschränkungen oder Begrenzungen betroffen sind. Und ich glaube, viele haben von den verschiedensten Restriktionen gehört. Das sind zum einen Bewegungseinschränkungen, weil es den sogenannten Mahram gibt. Einen Mann, der die Frau überall hin begleiten muss. Das heißt, eine Frau hat keinen freien Bewegungsspielraum. Das sind die sehr restriktiven Kleidervorschriften, wie man sich in der Öffentlichkeit zu kleiden hat. Eben mit Schleier ist das Verbot von Bildung für Mädchen über 12 Jahren. Also Mädchen dürfen nur bis zur 6. Klasse eine Grundbildung haben. Und was ich vorhin schon erwähnt hatte, beispielsweise das Arbeitsverbot für Frauen in internationalen Organisationen. Das sind nur ein paar Restriktionen, die ich genannt habe. Und unabhängig von diesen Restriktionen, die die Frauen in Afghanistan sehen, gibt es zusätzlich noch eine extrem prekäre Finanzierung für gerade lokale frauengeführte Organisationen. Und ISD hat gemeinsam mit anderen Organisationen beispielsweise eine Studie veröffentlicht, in dem wir uns angeguckt haben, wie die verschiedenen Organisationen, lokale, zivilgesellschaftliche, frauengeführte Organisationen nach 2021 sich finanzieren. Und laut der Studie sind von 175 lokalen und internationalen Frauenorganisationen nur noch 32% vollständig vorhanden und können arbeiten. Und 55% haben seit dem Arbeitsverbot im Dezember 2022 ihre Finanzierung verloren. Das sind über die Hälfte aller Organisationen. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, wir verlieren gerade Organisationen, frauengeführte Organisationen, die hier über Jahrzehnte aktiv waren und ein extrem großes Vertrauen in der Zivilgesellschaft hatten. Eine andere Frau, mit der ich gesprochen habe, meinte, die Tatsache, dass wir hier sind und die Tatsache, dass wir hier sprechen, ist an sich schon ein feministischer Akt, dass es uns überhaupt noch gibt. Und wenn man sich jetzt überlegt, was die Auswirkungen sind, ganz unabhängig davon, dass es eine grundlegende Verletzung des Menschenrechts ist, dass Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer, ist es in einem Kontext wie Afghanistan, wo streng nach Geschlechtern getrennt wird und beispielsweise Zugang zur Gesundheit nur möglich ist, wenn man von einer Frau die Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, kann man sich vorstellen, was für eine Auswirkung es hat, wenn man Frauen ausschließt, zum Beispiel aus Hilfsorganisationen. Das heißt, dass man einen großen Teil der Bevölkerung gar nicht mehr erreichen kann. Und das heißt, wenn man die ganze Grundsituation hört oder wenn man sich den Kontext anguckt, dann ist natürlich die Frage, wie es in der Realität ausschaut. Und in der Praxis gibt es die Organisationen, die weiterhin mitgestalten können. Deswegen hatte ich mich ja auch mit den Organisationen getroffen. Und das ist möglich durch eine unglaubliche Kraftanstrengung, die einzelnen Personen tagtäglich wirklich vor sich haben. Und all den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ist durchaus bewusst, dass in dem Moment, wo sie sich nicht mehr entgegenhalten und die Freiräume versuchen zu offen zu halten, werden sie verschwinden. Und die sind extrem gut untereinander vernetzt, unterstützen sich gegenseitig sehr gut, haben eine sehr große Geduld in der Aushandlung von Freiräumen. Und so gibt es immer wieder kleinere Freiräume, die genutzt werden können, um grundlegende Services oder Dienstleistungen für KlientInnen anzubieten. Und was ich nochmal wirklich beeindruckend fand, ich als internationale Frau, die dort eine Woche habe natürlich eine total privilegierte Situation im Vergleich zu einheimischen Frauen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich ausreisen muss. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, riskieren nicht nur ihre Freiheit, sondern sind zum großen Teil auch die einzigen Personen gewesen, die ihre Familie ernährt haben oder Einkommen hatten. Das heißt, da gab es auch wirtschaftliche Abhängigkeiten. Und da wirklich diese Resilienz, diese Stärke und diese Bestimmtheit zu sagen, wir bleiben in dem Land und wir versuchen weiterhin für die Bevölkerung in Afghanistan da zu sein und ihnen zur Seite zu stehen, fand ich wirklich sehr beeindruckend.
Als Geschäftsführerin von IRC entscheidest du ja, bei welchen Krisen sich IRC Deutschland für mehr finanzielle und politische Unterstützung einsetzt. Kannst du uns einen Einblick geben, nach welchen Kriterien du diese Entscheidungen triffst? Denn es ist ja ein äußerst schwieriger Prozess, so stelle ich mir das vor.
Mhm. Absolut. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wie internationale Organisationen wie das IRC arbeiten, weil wir nicht in Isolation arbeiten, sondern in einem Konzert von UN-Organisationen, von der Rotkreuzbewegung und lokalen Organisationen. Und da gibt es einmal im Jahr UN-Hilfspläne, auf deren Basis die verschiedenen Bedarfe in den verschiedenen Ländern analysiert werden. Und wir bauen natürlich auf diesen Plänen auf. Und es ist immer wichtig, dass wir im Konzert von anderen Organisationen arbeiten. Wenn man sich so eine Art Koordinatensystem vorstellt, würde ich sagen, gibt es für mich so drei wichtige Achsen. Das eine sind die Krisenkontexte, zu sehen, welche Situationen in welchen Ländern am dramatischsten sind. Die zweite Achse sind Lösungsansätze, wo sehe ich, dass wir Lösungsansätze anbieten können, die einen großen Unterschied machen in dem Kontext. Und die dritte Koordinate ist die Situation in Deutschland, wo, glaube ich, haben wir hier in Deutschland den größten Handlungsspielraum. Und wenn man jetzt mal auf die erste Achse geht, den Krisenkontext, habe ich den Riesenvorteil, dass wir Teil einer internationalen Organisation sind und ich da auf sehr gute Analysen, Daten und Expertinnen-Einschätzungen zurückgreifen kann, weil wir eben vor Ort tätig sind und sehr umfangreiche Einschätzungen und Analysen in Echtzeit haben. Und da haben wir verschiedene Methoden. Das sind einmal Echtzeitanalysen von Bedarfen, wenn zum Beispiel eine Katastrophe wie das Erdbeben in Herat als Beispiel von Afghanistan jetzt ganz akut stattfindet, dass wir innerhalb von 24 Stunden gute Analysen haben, wie die Situation vor Ort ist und was der Bedarf ist. Es gibt aber auch langfristige Planungsprozesse, wie die IRC Emergency Watchlist. Die wird einmal im Jahr veröffentlicht und das ist eine Analyse von den Krisenkontexten, die wir momentan sehen. Und wir gucken, von welchen Krisenkontexten wir ausgehen, dass sie sich im nächsten Jahr am schlimmsten entwickeln werden. Und da ist beispielsweise Afghanistan in der Watchlist 2023 auf Platz 3 gewesen, also eine der schlimmsten Krisenkontexte, die wir identifiziert haben. So, das sind mal so die Beispiele für die ganzen Krisenkontexte-Einschätzungen. Mit Blick auf die Lösungsansätze ist da, glaube ich, wichtig zu sagen, in einer Situation wie aktuell, in der die Krisen immer schlimmer werden und immer mehr Krisenherde aufkommen und gleichzeitig die humanitären Hilfsgelder tendenziell eher weniger werden, müssen wir eben gucken, dass wir möglichst effizient und wirkungsorientiert tatsächlich helfen können. Ganz konkret sind wir zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Klima an der Entwicklung von neuem Saatgut beteiligt für fragile Kontexte, die sie ganz besonders vom Klimawandel betroffen sind. Und das ist in einem landwirtschaftlich abhängigen Land wie Afghanistan, das ganz stark vom Klimawandel betroffen ist, eben ein ganz besonders vielversprechender Ansatz. Das nur als ein Beispiel. Und dann nochmal die dritte Achse, Blick auf Deutschland und den Handlungsspielraum. Das kann zum einen sein, dass wir sehen, dass bestimmte Krisen nochmal stärker in den Fokus gerückt werden müssen. Was in Afghanistan, wo wir jetzt schon sehen, die Bedarfe werden immer größer und gleichzeitig die Aufmerksamkeit rückt langsam weg von Afghanistan. Also das ist ein Punkt, den wir sehen. Und andererseits eben auch, wenn wir sehen, dass wir politische Meinungsfindungsprozesse mit beeinflussen können mit unserer Arbeit vor Ort. Und auch wieder Blick auf Afghanistan ist hier ein besonders relevanter Kontext, weil es die internationalen Hilfsorganisationen eine der wenigen Organisationen sind, die noch im Land vor Ort tätig sind und beispielsweise die Bundesregierung keine Präsenz mehr vor Ort hat, also keine Botschaft. Das heißt, wir sind in gewisser Weise Augen und Ohren für die Bundesregierung, aber auch für andere Partner und können über unsere Daten, über unsere Analysen und unsere Situationsbeschreibungen Einblicke bieten, die ansonsten die Bundesregierung nicht hätte und die für ihre politischen Entscheidungsfindungsprozesse wichtig sind. Und vielleicht noch ein Kommentar dazu. Ich hatte ja schon auf die Situation von Frauen und Mädchen angesprochen. Gerade mit Blick auf eine feministische Außenpolitik ist es auch besonders interessant für uns, nochmal zu gucken in einem Kontext wie Afghanistan, der in besonderem Maße Einschränkungen für Frauen und Mädchen mit sich bringt. Wie kann eine feministische Außenpolitik in dem Kontext aussehen?
Du hast jetzt uns schon etwas abgeholt, wie sozusagen die Systeme vor Ort aufgebaut sind, wo IRC überall ansetzt. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden, wer da involviert ist und wer konkret erreicht werden soll mit diesen Hilfsangeboten?
Mhm. Also vielleicht nehme ich mal ein Beispiel und weil wir es schon ein paar Mal erwähnt haben, die Rolle von Frauen und Mädchen jetzt gerade Richtung mit Blick auf die lokale Zivilgesellschaft oder längerfristige Strukturen. Ich habe mir ein Projekt angeguckt in der Nähe von Jalalabad. Das ist im Osten von Afghanistan in der Grenzregion zu Pakistan. Und was sehr interessant ist, da gibt es genau dieses gemeindebasierte Bildungsangebot für Jungen und Mädchen, Mädchen bis zu 12 Jahren. Es ist Mädchen erlaubt, Bildung zu bekommen. Und da haben wir so eine Art Ältestenrat getroffen. Das waren 10 Personen, die in gewisser Weise eine Führungsposition in der Gemeinde hatten. Und die haben uns Rückmeldung gegeben, zum einen, was gut läuft, wo sie große Bedarfe sehen, was sie für ein Feedback haben. Und was ich ganz besonders beeindruckend fand, jetzt auch wieder aus der feministischen Perspektive, diese Gemeinderäte oder Ältestenräte sind traditionell männlich. Und ISC hat in der Region genau parallel nochmal einen Ältestenrat mit Frauen, 10 Personen, Frauen aufgesetzt, um eben sicherzustellen, dass die Perspektive von Frauen auch immer einbezogen wird. Das heißt, wir setzen auf den bestehenden Strukturen der Männer auf, aber parallel gibt es eben noch die gleiche Struktur von Frauen, natürlich getrennt, dass sie sich beide Personen nicht treffen oder Personengruppen nicht treffen. Und nochmal mit Blick auf die humanitäre Hilfe, was ich gesagt hatte, dass wir innerhalb von 24 Stunden erste Hilfe leisten können. Ich hatte schon das Erdbeben in Herat angesprochen. Das Erdbeben ist ja zur Mittagszeit vor Ort hatte stattgefunden und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem viele Frauen und Kinder zu Hause waren, um Mittagessen vorzubereiten. Und deswegen waren auch in besonderem Maße Frauen und Mädchen von dem Erdbeben betroffen. Was sehr bedrückend ist, weil wenn man dort vor Ort, wir haben von KollegInnen gehört, die von vielen Waisen erzählt haben, von Familien, wo große Teile gestorben sind, teilweise nur 1, 2 Kinder überlebt haben. Und auch da war in den ersten 24 Stunden waren die ersten, die sogenannten First Responders, waren zum großen Teil Frauen, Hebammen, Krankenschwestern, die vor Ort waren, um zu helfen, weil sie den Zugang zu den Frauen und den Kindern haben, die sie brauchten. Und das sind so ein paar Beispiele, die ein bisschen Einblick geben, wie wir arbeiten.
Mich würde noch interessieren, wie eine große Organisation wie IRC sicherstellt, dass die Mittel auch bei den Bedürftigen ankommen. Also wie funktioniert so eine Art Impact Management an dieser Stelle?
Das zum einen ist es so, dass gerade Geber im Kontext von Afghanistan sehr besonders und sehr strikte Regeln haben, also internationale Geber wie das Auswärtige Amt oder das BMZ. Als 2 Beispiele von internationalen Gebern oder Vertretern der Bundesregierung, wir haben natürlich auch Gelder von der Europäischen Union und weiteren Regierungen, die alle ihre klaren Richtlinien haben, wie Programme implementiert werden müssen. Strikte Regeln zur Sorgfaltspflicht, sogenannte Due Diligence-Regeln, weil eben alle sehr bedacht darauf sind, dass kein Geld an die de facto Autoritäten geht, sondern direkt der Bevölkerung oder der Zivilgesellschaft zugutekommt. Und diesen Regeln folgen wir natürlich und haben verschiedenste Monitoring-Systeme und verschiedenste Systeme, die auch wirklich gucken, dass mit welchen Partnerorganisationen wir zusammenarbeiten, mit welchen sonstigen Partnern, dass sie den Ansprüchen und den Erwartungen gerecht werden. Ganz konkret heißt es jetzt, wenn wir ein neues Projekt bekommen, eine Finanzierung, wissen wir, was wir gerne umsetzen würden. Wir wissen, wir kennen die Erwartungen der Geber und die Organisation vor Ort geht dann für jedes einzelne Projekt in jeder einzelnen Region in den Austausch mit den de facto Autoritäten, um einen Raum auszuhandeln, in dem wir die Projekte umsetzen können. Und zwar so, wie wir es uns vorstellen und wie der Geber es auch erwarten. Das kann teilweise sich länger hinziehen, das sind Aushandlungsprozesse. Aber sobald das genehmigt ist, können wir in die Implementierung gehen und wissen auch, dass der Raum sicher ist und dass wir in dem Raum auch garantiert so implementieren können, wie es erwartet wird. So, das ist so der eine Teil der Frage. Zum anderen Teil der Frage zum Impact Management. Bei uns, und das hatte ich ja schon auch vorher erwähnt, dieser iterative Feedback-Mechanismus ist für uns sehr wichtig. Das heißt, wir nennen das Client Responsiveness auf Englisch. Das heißt, wir haben an den verschiedenen Prozessen einer Projektimplementierung immer wieder Punkte, wo wir mit KlientInnen reden können. Der Gemeinderat oder Ältestenrat war ein Beispiel, den ich genannt habe, wo wir eben Strukturen auf Strukturen aufbauen und immer wieder Feedback und uns Rückmeldungen von den betroffenen Personen vor Ort einholen, um sicherzugehen, dass die Hilfe auch so ankommt, wie wir sie uns stellen und dass sie auch so angenommen wird.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was eine Organisation wie International Rescue Committee tun kann, um in Afghanistan humanitäre Hilfe bereitzustellen. Aber natürlich hat das Thema humanitäre Hilfe auch eine politische Dimension. Also nicht nur wir als Einzelpersonen eines relativ sicheren Landes hier können Menschen in Afghanistan unterstützen, Organisationen können es, aber maßgeblich kann es natürlich auch eine deutsche Regierung. Wenn man jetzt auf eurer Website schaut, gibt es da immer wieder Aufforderungen an die deutsche Bundesregierung, die Lage in Afghanistan anhand konkreter Maßnahmen zu stabilisieren. Es geht da unter anderem um Roundtables, also runde Tischrunden, Absprachen mit der Weltbank und den Umgang mit internationalen Sanktionen. Kannst du uns dazu etwas mehr erzählen?
Wir glauben, dass man unterscheiden muss zwischen humanitärer Hilfe und Übergangshilfe und diplomatischen Bemühungen. Und dass wir da wirklich aufpassen, dass wir das nicht vermischen. Das heißt, humanitäre Hilfe und Übergangshilfe sollte der Zivilbevölkerung in Afghanistan zur Verfügung stehen und unter der Voraussetzung, dass prinzipientreue humanitäre Hilfe möglich ist. Und das haben wir gesehen, dass es ist. Und da ist es wirklich wichtig, dass diese Gelder nicht politisiert werden und nicht als Druckmittel eingesetzt werden. Und jetzt mit Blick auf die konkreten Forderungen im Bereich humanitäre Hilfe, Übergangshilfe, ist zum einen mehr und zuverlässiges Geld. Wir sehen jetzt gerade mit Blick auf die Haushaltskürzungen und die Kürzungen für Afghanistan, das ist in einem Kontext, wo sich die Situation verschlimmert, kann es verheerende Auswirkungen haben und es geht in die völlig falsche Richtung. Und das andere ist, unabhängig von dem humanitären Bedarf, den es ganz eindeutig gibt und deswegen die humanitären Gelder weiterhin zur Verfügung stehen müssen, gibt es noch zusätzlich diesen Bedarf, dass Grundversorgung finanziert wird, gerade in den Bereichen, die bisher nicht zugänglich waren. Und das heißt, um öffentliche Dienstleistungen aufrechterhalten zu können, müssen Wege gefunden werden, dass regierungsferne Entwicklungszusammenarbeit möglich ist. Und jetzt mit dem zweiten Punkt auf diplomatische Bemühungen guckend. Wir sehen es also in einem Kontext wie Afghanistan besonders wichtig, dass der feministische Ansatz, den die Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt hat, wirklich ausdefiniert wird und klar wird, wie eine feministische Entwicklungspolitik, aber auch eine feministische Außenpolitik in einem Kontext wie Afghanistan aussehen kann. Und wir glauben, dass es dafür ganz konkrete Mechanismen braucht, um die lokale, frauengeführten Organisationen zu unterstützen und wirklich sicherzustellen, dass das, was es gibt und was es noch gibt, weiterhin bestehen bleibt, weiterhin überlebt. Wie die Frau gesagt hat, der Tatsache, dass es sie noch gibt, ist schon ein feministischer Akt. Und genau das, wirklich dafür zu sorgen, dass das weiter möglich ist, zum Beispiel durch Förderregularien, die nicht so bürokratisch sind, die für lokale Organisationen zugänglich sind. Und eben auch zu gucken, wie man generell Frauen in Afghanistan durch beispielsweise Unternehmensgründungen oder Kleinstunternehmen ermöglicht, wieder Teil der Wirtschaft zu sein und ihr eigenes unabhängiges Einkommen zu generieren.
Dann würde ich zum Abschluss natürlich noch gerne einmal darüber sprechen, was ich als Individuum hier in Deutschland tun kann, um die Leute in Afghanistan zu unterstützen. Also welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich mich bei IRC in irgendeiner Art und Weise einbringen, um Gutes zu tun?
Spenden, Geld hilft immer. Ist tatsächlich so jetzt mit Blick auf die auf den herannahenden Winter ganz besonders wichtig, gerade auch mit dem Erdbeben. Da ist wirklich jede Spende hilft, dass wir mit unseren verschiedenen Boxen und Angeboten Menschen erreichen, die bisher noch nicht erreicht wurden. Und der zweite große Punkt ist, informiert euch und stellt wirklich sicher, dass ihr die verschiedenen Perspektiven auch durchaus aus dem Land selber hört. Gerade in der aktuellen Situation kann ich total gut verstehen und ich glaube, uns geht es allen so, dass es so viele Krisen gibt und wir in den Nachrichten von so vielen sehr komplexen, schwierigen Situationen hören, dass einem sehr schwer fällt, seine Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken oder überhaupt das Gefühl zu haben, wir können jetzt noch einen Unterschied machen. Und ich kann wirklich sagen, als ich vor Ort war, ich habe gemerkt, wir können einen Unterschied machen. Und trotz dieser wirklich sehr bedrückenden Situation, alles andere wäre beschönigend, wenn ich sagen würde, trotzdem diese resiliente Zivilgesellschaft zu sehen und zu sehen, wie es immer wieder Freiräume gibt, die den Menschen vor Ort zu helfen und den Menschen wirklich das Gefühl zu geben, ihr werdet nicht vergessen und wir sehen euch und wir wollen euch auch hören. Und euch sind sowohl die internationalen Organisationen vor Ort, aber eben auch die lokalen Organisationen, einzelne Stimmen von Frauen. Ich glaube, das ist wirklich der zweite Punkt, dieses informiert euch, hört zu, versucht verschiedene Perspektiven zu hören und mit einzubeziehen. Und genau, ihr könnt einen Unterschied machen.
Corinna, vielen Dank nochmal, dass du heute bei uns warst und dir so viel Zeit genommen hast für das Gespräch. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, ich habe super viele Eindrücke und Infos mitgenommen und werde schauen, wie ich selber jetzt in der nächsten Zeit nochmal aktiv werden kann. Genau, also danke nochmal.
Danke auch, es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Danke.
Wer sich noch weiter zu humanitärer Hilfe in Afghanistan und anderen Teilen der Welt informieren und einsetzen möchte, findet alle Infos auf der Website von IRC. Den Link finden Sie in den Shownotes. Oder Sie halten sich mit IRC Deutschland auf Instagram, rescue-deutschland, und LinkedIn up to date. An dieser Folge redaktionell mitgewirkt haben Felix Jung, Jonas Ross und ich, Annalena Limpert. Produziert wurde diese Folge vom Studio ZX im Auftrag von IRC. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Und abonnieren Sie den Podcast, um keine weitere Folge von Was tun zu verpassen. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.